Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Montag, den 5. Juni. Heute mit folgenden Themen: Wie weiter bei der Umsetzung der Pflegeinitiative? Ein nationales Monitoring soll ab Mitte 2024 messen, ob die getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen.
Für den Bund und die Kantone wird es darum gehen, die Maßnahmen zielgerichtet auszurichten und gegebenenfalls anzupassen, je nach Ergebnis des Monitorings, das eben regelmäßig aktualisiert wird.
Und Burnout beim politischen Aktivismus. Wie kann man sich dagegen schützen?
Der wichtigste Tipp ist, sich selber sehr gut zu kennen, sich so zu spüren, um einfach immer wieder so im kurzfristig oder auch in längerfristigeren Prozessen wie zu merken, hey, wie viel kann ich geben und wo muss ich Nein sagen, wo muss ich mich auch zurückziehen, wie viel Pause brauche ich.
Die Gruppe Aktiv sein und bleiben setzt sich für Burnout-Prävention im Aktivismus ein. Außerdem, immer weiter dringen GoldschürferInnen in den Amazonas vor. Ihre illegalen Machenschaften teilen sie dabei gerne auf Social Media. Damit locken sie aber noch mehr Menschen an ins vermeintlich reichmachende Goldbusiness. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Neue Besetzung in Bern. In der Nacht auf Sonntag hat ein Kollektiv an der Luisenstraße im Kirchenfeld ein leerstehendes Wohnhaus besetzt. Sobald klar sei, ob die BesetzerInnen im Haus bleiben können, würden sie das Haus gerne für BesucherInnen öffnen, so die BesetzerInnen in einem Kommuniqué. Nach der Besetzung in einem Lagerhaus in Könitz ist dies nun die zweite Besetzung in Bern in nur einer Woche. Cupsieg für die Berner Young Boys. Die Young Boys gewannen gestern den entscheidenden Cupfinal gegen den FC Lugano mit 3:2. Nur 6 Tage nach dem Meisterschaftspokal konnte IB nun auch die Cup-Trophäe in Empfang nehmen. Rund 30.000 Berner und Tessiner Fußballfans waren gestern in Bern unterwegs. Und damit ins Ausland. Am vergangenen Samstag wurde in Polen gegen die nationalkonservative Regierung protestiert. DemonstrantInnen sprachen sich für ein demokratisches und europäisches Polen aus. Hintergrund der Demonstrationen ist ein neues Gesetz. Dieses sieht die Einsetzung einer Untersuchungskommission zur russischen Einflussnahme vor. KritikerInnen sehen das Gesetz als Gefahr. Es ermögliche es, OppositionspolitikerInnen an den Pranger zu stellen und das nur wenige Monate vor den Parlamentswahlen. OrganisatorInnen sprachen von rund 500.000 DemonstrantInnen. Es würde sich damit um die größte Protestaktion in Polen seit dem Ende des Kommunismus handeln. Die Unfallursache nach dem verheerenden Zugunglück in Indien ist anscheinend bekannt. Aus Sicht der Regierung gab es einen Fehler bei einem elektrischen Signal. Nun gibt es Kritik an der Bahnpolitik der Regierung des rechtsnationalistischen Narendra Modi. Die Sicherheit der Bahninfrastruktur sei vernachlässigt worden. Das Bahnunglück hatte sich am letzten Freitagabend ereignet. Dabei kollidierten 2 Personenzüge und ein Güterzug. Rund 250 Personen verstarben, über 1000 wurden verletzt. Und damit noch zum Wetter. Diese Woche können wir uns auf strahlenden Sonnenschein freuen. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bleibt es ebenfalls sonnig bei Tageshöchstwerten von 25 bis 26 Grad.
Rabe Info.
Es geht was bei der Umsetzung der Pflegeinitiative. In einem ersten Schritt führen Bund und Kantone eine Ausbildungsoffensive durch. In einem zweiten Schritt wird es darum gehen, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Bis anhin fehlen jedoch Instrumente, die zeigen, ob die getroffenen Maßnahmen tatsächlich ihre Wirkung entfalten. Nun gleisten Bund und Kantone letzte Woche ein zentrales Monitoring auf. Tobias Bär ist Mediensprecher der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren. Katrin Hiss hat ihn zu den Details befragt.
Die erste Etappe bei der Umsetzung der Pflegeinitiative beinhaltet ja eine Ausbildungsoffensive. Diese soll nächsten Sommer starten. Wie wird denn das geplante Monitoring diese Ausbildungsoffensive begleiten?
Das Monitoring soll zusammen mit der Ausbildungsoffensive im Sommer 2024 starten. Und gemessen werden beispielsweise die Zahl der offenen Stellen oder die Zahl der Ausbildungsabschlüsse. Es ist ja das erklärte Ziel der Ausbildungsoffensive, die Zahl der Abschlüsse zu erhöhen. Das Gesundheitswesen in der Schweiz ist mit einem großen Fachkräftemangel konfrontiert. Und durch die demografische Entwicklung wird der Bedarf an Pflegeleistungen noch weiter zunehmen, deutlich zunehmen. Und es ist deshalb klar, dass die Ausbildungszahlen erhöht werden müssen. Und mit dem Monitoring können wir zudem auch die Entwicklungen bei den Bildungswegen, bei der Anzahl Personen in Ausbildung oder auch beim Anteil der Personen mit ausländischem Diplom laufend mitverfolgen.
Auch geplant in einer zweiten Etappe ist ja, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Wie will das Monitoring in diesem Zusammenhang Erfolge messen?
Ja, alle Anstrengungen und Erfolge bei der Ausbildung sind nur dann wirksam, wenn die ausgebildeten Personen tatsächlich in den Arbeitsmarkt eintreten und nicht nach wenigen Jahren wieder aus dem Beruf aussteigen. Es braucht deshalb auch verstärkte Anstrengungen zum Erhalt des Personals. Und das ist Gegenstand der zweiten Umsetzungsetappe. Und in diesem Bereich enthält das Monitoring zum Beispiel Indikatoren zum Verhältnis der Anzahl Patientinnen pro Pflegefachperson, also die sogenannte Personaldichte, aber auch Angaben zum Lohn, zu den Berufsaustritten, also zur Fluktuation, aber auch zu den Absenzen und zum Anteil der temporären Arbeit. Das sind alles Anhaltspunkte dafür, ob die Maßnahmen im Bereich der Arbeitsbedingungen greifen oder nicht.
Ja, ab kommendem Sommer soll dieses Monitoring laufen. Wer wird dahinter stehen? Also wer wird diese Daten ganz konkret erheben?
Der Auftrag kommt vom Bundesamt für Gesundheit und von der Gesundheitsdirektorenkonferenz, von der GDK. Durchführen wird das Monitoring das Schweizerische Gesundheitsobservatorium OBSAN. Das Ziel ist es, soweit als möglich auf bestehende Daten zurückzugreifen, also möglichst wenige Zusatzerhebungen durchzuführen.
Das Monitoring soll ja also messen, ob die Maßnahmen zur Umsetzung der Pflegeinitiative Wirkung zeigen. Was geschieht dann mit den Ergebnissen dieser regelmäßigen Überprüfungen?
Das Monitoring wird auf einer Webseite öffentlich zugänglich sein. Es liefert damit nicht nur für die Gesundheitsbehörden, sondern auch für Arbeitgeber, Bildungsanbieter und weitere Akteure wichtige aktuelle Informationen, die bislang nicht so flächendeckend und umfassend verfügbar waren an einem Ort. Und für den Bund und die Kantone wird es darum gehen, die Maßnahmen zielgerichtet auszurichten und gegebenenfalls anzupassen, je nach Ergebnis des Monitorings, das eben regelmäßig aktualisiert wird.
Tobias Bär ist Mediensprecher der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren.
Rabe Info.
Sara Ebel ist eine Cumbia- und Hip-Hop-Künstlerin aus Argentinien. Am Freitagabend ist sie im Dachstock in der Reitschule zu sehen. Pünktlich zu ihrer Tournee hat sie letzte Woche ein neues Album herausgegeben. Hier ist Sara Ebel mit der Rapperin Zoe Uno aus Buenos Aires mit dem Song La Uno.
Engañazo, sí, sí, se está Sara con la uno. Si sabes sospecha, supone esta engañata. Sí, sí, se so, soy con la uno. Si dejas de hacerte la que desconoce, yo te haría hasta el desayuno. No juna, yo juno. FT, soy uno. De todos, ninguno. Detalles, no fumo. Y vos, puro humo. El turrómetro ese que llevas colgado te hace quedar más que mal. De primaria sería poco, yo diría subnormal. Si te cargo en dos stories, por acá no pintas más. Que me vuelva a amenazar, le voy a pinchar los guantes y lo voy a verlo parado de mano goteando choco black. Blood, blood, blood. La cagaste cuando te perdoné y tiraste verde once again. ¿Dónde voy y lo que hago? Who cares? Soy la uno, soy la
primera, lo traigo en la cocina acá, cerito y sin problema. Le gusta mi sonido, dice que valgo la pena. Y yo que estoy más metida en el hip hop que le mi pie. Ahora decime si te gusta que me arrime o te da miedo no saber qué hacer con tanto y te reprime. Quisiera hacer un trato con los tropos de esta pyme, que aprendan a hacer su lado cuando llega el dúo del crimen. Ey yo, la mano arriba si no estás perdiendo el tiempo. Mejor deja que hable, que siempre exagera el cuento. Ya que se van de tropa, que griten mi nombre al viento. Quiero más picante, queda bien el condimento. Se muere por la boca, dije, exigen que baje el nivel. Y cada día soy más fuerte, pocos quitan mi brasier. Esta brasa prendida tiene mucho para encender un par. Que me subestimaron y ahora no saben qué hacer. Ya que me saqué la lote cuando se puso los guantes. Desajé la cuadra sin ponerme unos diamantes. No me brisa el cuello, pero la rompo en parlantes. Le gané de parlo con mi cara de atorreante. Masticándonos la escena como chicle en el boliche. Mientras no miras el culo en la red, corté fetiche. El cliché de tu peli básico parece un chiste. Si preguntan si nos viste por la capi en los afiches. ¿Cómo, cuándo, dónde más nos gusta? Trajimos hardcore mamas que claro que te asusta. ¿Cómo ando por Derry sin preguntas? Trágico tu final, pana, y el choque me impuso. Si sabes sospecha, supones te engañazo. Si, si, se sazara con la uno. Si sabes sospecha, supones te engañazo. Si, si, se soso y con la uno, ¿qué? Si sospecha no te equivocas, guacho, estamos más aterre que nunca. So we uno con Sara Eve, la finesse en la prueba.
Rabe Info.
Burnouts haben nicht nur Kaderleute aus der Privatwirtschaft. Auch politische AktivistInnen laufen Gefahr, mit ihrem großen Engagement auszubrennen. Um den politischen Burnouts zuvorzukommen, hat sich vor ein paar Monaten das Kollektiv Aktiv sein und bleiben gebildet, mit dem Ziel, nachhaltige Strukturen für Burnout-Prävention für AktivistInnen aufzubauen. Monika Hoffmann wollte mehr darüber wissen.
Vera Niedecker, du engagierst dich in der Gruppe «Politisch aktiv sein und bleiben». Beginnen wir gleich mit der entscheidenden Frage. Wie kann sich Mensch politisch engagieren, ohne dabei auszubrennen? Was ist dein wichtigster Tipp?
Ja, ich würde sagen, der wichtigste Tipp ist, sich selber sehr gut zu kennen. Ja, sich so zu spüren, um einfach immer wieder so im kurzfristig oder auch in längerfristigeren Prozessen wie zu merken, hey, wie viel kann ich geben und wie, wo muss ich Nein sagen, wo muss ich mich auch zurückziehen, wie viel Pause brauche ich. Das würde ich sagen, ist so die Grundlage. Und dann glaube ich aber auch, dass dieses Thema einfach auch in jede politisch aktive Gruppe gehört, sodass wir so gemeinsam dieses Thema halt als eines der wichtigen Themen eigentlich miteinander anschauen und auch da als Gruppe schauen, hey, wie sind wir unterwegs, wir als einzelne Personen, aber wirklich auch so, wie viel Energie haben wir als Kollektiv, als Gruppe, als Team so.
Politisch aktiv sein und bleiben ist ein Zusammenschluss von Menschen aus unterschiedlichsten Generationen. Manche von euch haben Burnout-Erfahrungen, einige haben therapeutische Expertise. Was euch eint, ist, dass ihr euch politisch links positioniert. Du selbst bist Wildpflanzenspezialistin und hast Umweltingenieurwesen studiert. Welche Expertise und Erfahrungen bringst du in Bezug auf Aktivismus und Burnout mit?
Ich war für viele Jahre, als ich sehr jung war, also als ich so von 14 bis Anfang 20 war ich in Zürich aktiv. Dann war ich an verschiedenen Besetzungen beteiligt und habe mich dann mit der Zeit auch immer mehr eben so mit dem Thema Emanzipation, was Lebensmittelproduktion und auch Heilmittelproduktion und so Heilungsprozesse beschäftigt. Ja, war dann eigentlich auch immer mehr so ein bisschen eher am Rande, in dem Sinn, wir haben Selbstversorgungsprojekte versucht und war da immer so am Rande, auch politisch aktiv, würde ich sagen, aber nicht mehr so klassisch. Und ein großer Teil war für mich immer so, dass ich jetzt im Nachhinein sagen muss, für mich war es immer schwierig, auch in der Stadt unterwegs zu sein, wo es so viele Reize gibt. Und so in den letzten paar Jahren hat mich das eigentlich wie nicht so in Ruhe gelassen, dass ich so auf eine gewisse Weise das Gefühl hatte, ich kann gar nicht Teil sein von einer politischen Bewegung, weil das immer damit zu tun hat, dass man sich so treffen muss an irgendwelchen Orten, wo irgendwie so viele Reize sind. Und eben ich selber habe nicht in dem Sinn einen Burnout oder so gehabt, aber einfach so das war für mich immer ein großes Thema, so wie kann ich überhaupt Teil sein von einer politischen Bewegung, da ich so viel draußen sein muss, wirklich so in der Natur oder eben auch eher auf dem Land halt. Und ja, diese Auseinandersetzung, die dauert eigentlich bis heute an, aber kann ich jetzt eben da auch aus einer persönlichen Perspektive halt so einbringen.
Ihr habt euch erst vor ein paar Monaten zusammengefunden, das war im Februar. Euer Ziel ist, nachhaltige Strukturen für Burnout-Prävention aufzubauen. Als erstes Projekt baut ihr gemeinsam mit der Zielgruppe für den feministischen Streik am 14. Juni ein bedürfnisorientiertes Angebot auf. Wer genau ist eure Zielgruppe?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Und ich glaube, dass wir, gerade weil wir auch eine ziemlich lustig, bunt durchmischte Gruppe sind, da auch unterschiedliche Bilder davon haben. Schlussendlich würde ich schon sagen, einerseits eben wirklich Leute, die konkret irgendwie sich in feministischen Strukturen am Engagieren sind und für die der 14. Juni ein wichtiges Datum ist. Das würde ich sagen, ist so im engeren Sinne unsere Zielgruppe momentan in unserem Pilotprojekt.
Und wie sieht das Angebot aus, das ihr jetzt in den letzten paar Monaten erarbeitet habt?
Das Angebot besteht aus also recht unterschiedlichen Formaten. Und das finde ich eigentlich etwas mega Schönes an unserem Kollektiv, dass wir sind ja auch einfach wirklich unterschiedliche Menschen und bringen recht unterschiedliche Hintergründe und Ressourcen mit. So haben wir, ich würde sagen, einerseits sind es wirklich Workshops, die schreiben wir aus und sagen, am Samstagnachmittag gibt es Trauma-Informed Yoga zum Beispiel, ist ein Angebot, das wir haben. Wir haben ein Angebot, das Lach-Yoga, das heißt eben so eher auch so körperorientierte Angebote. Und dann gibt es andere Angebote, das ist zum Beispiel das Check-in mit mir selber, wo einfach einmal im Monat so ein Raum entsteht, wo sich Menschen eigentlich so ganz bewusst damit beschäftigen, hey, wo stehe ich gerade mit meiner Energie, was steht alles an, ja, wie strukturiere ich mich in Zukunft so. Also ein bisschen auch so die Arbeitsorganisation auf eine Art ist auch ein Thema. Andere Angebote, die sind buchbar, die schreiben wir nicht an einem bestimmten Datum aus, sondern da können Menschen auf uns zukommen und einen Workshop eigentlich buchen. Das sind so die zwei Optionen, die wir jetzt so auf der Webseite ausgeschrieben haben.
Ausgeschrieben auf der Website ist auch der nächste Mini-Workshop mit dem Titel Nein sagen üben. Ihr findet am feministischen Streiktag, dem 14. Juni, um 14.30 Uhr im Timeout Space im Progger statt. Weitere Infos unter aktivismus.ch.
Rabe Info.
Das Amazonasgebiet ist wegen dem Holzabbau für Geschäftsmachende attraktiv. Doch nicht nur. Auch GoldschürferInnen dringen immer tiefer in den Regenwald ein, fällen Bäume, verseuchen das Wasser mit Quecksilber und bringen Krankheiten mit sich, die für die dort lebenden Indigenen tödlich sein können. Dieser Kleinbergbau wird Garimpo genannt. Die Einkünfte der GoldschürferInnen stammen aus dem Verkauf des illegal geschürften Goldes. Doch zusätzlich inszenieren sich einige von ihnen anonym im Internet und verdienen sich dadurch etwas dazu. Besonders TikTok bietet dafür eine gute Plattform. Ein Beitrag von Patricia Hensel von Radio Onda.
3 Wochen einfache Arbeit, 40.000 Dollar Lohn. Im Kontrast zum brasilianischen Durchschnittseinkommen von rund 560 Dollar im Monat scheint das Geschäft mit dem Gold in Brasilien genau das. Eine wahre Goldgrube. Das versprechen einige virale Videos rund um das Thema Goldschürfen. Die allermeisten der 20.000 illegalen GoldgräberInnen arbeiten aber in indigenen Territorien, wo Goldschürfen verboten ist. Das verheimlichen sie, ebenso wie das große Unheil, das die Goldgewinnung mit sich bringt.
Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute sind wir hier an einem richtig coolen Ort. Schaut mal, wie schön es hier ist. Gut, Leute, wir sind heute hier für eine Erkundung. Ich habe dafür meine Schale mitgebracht, eine kleine Schaufel, um Stichproben zu machen, ein kleines Fläschchen zum Ansaugen und diesen kleinen Hammer, um Steine kaputtschlagen zu können. Damit werde ich jetzt den Fluss hochgehen, um mit meiner Schale ein bisschen Sediment zu holen, um zu schauen, ob es Gold enthält.
Auf der Suche nach einem besseren Leben werden GoldschürferInnen immer kreativer. Ihre Einkünfte stammen aus dem Verkauf des illegalen geschürften Goldes. Doch zusätzlich inszenieren sich einige anonym im Internet und verdienen sich so etwas dazu. Besonders TikTok bietet dafür eine gute Plattform. Dessen Bedienung und Monetarisierung von Beiträgen ist simpel, die Zuschauerschaft oft jung und unkritisch. Das trifft auch auf TikTok als Unternehmen zu. Die App moderiert ihren Inhalt nur schlecht, missachtet lokale Gesetze und winkt solche Beiträge oft einfach durch. Die sogenannten Garimpeiros, also Menschen, die illegal nach Gold suchen, machen sich das zunutze. Die viralen Videos bieten ihnen eine willkommene Bühne. Der Creator Garimpeiro Solitario zeigt einen Goldnugget so groß wie ein Basketball und berichtet:
Das ist das größte Goldnugget, das wir mit einem Metalldetektor gefunden haben. Sein Gewicht ist noch unbekannt. Der Wert wird jedoch auf umgerechnet 2,8 Millionen Euro geschätzt.
Mithilfe irreführender Inhalte, wie zum Beispiel ein übertrieben hohes Einkommen, bewerben sie ihre Online-Shops für Spezialequipment. Mit ihrem Equipment leiten sie Flussarme um und filtern das Sediment in mehreren Etappen. Die größten Gefahren für die Umwelt lauern dabei im letzten Schritt. Dort kommt Quecksilber ins Spiel. Die GoldgräberInnen mischen das flüssige Metall mit dem Flusswasser und schwenken darin das Gemisch aus Steinen und Goldpartikeln. Das Quecksilber trennt die Bestandteile und liefert unreines Gold. Auch dazu geben Videos im Netz Tipps.
Ich mische jetzt hier das Quecksilber mit dem Goldsteingemisch. So, jetzt kann das Quecksilber auch in die Tiefen gelangen. Ich kann auch noch warmes Wasser hinzufügen. Dadurch zwinge ich die schweren Partikel im Gemisch im Flusswasser zu bleiben. Leute, ich gebe euch noch einen Tipp. Es gibt Menschen, die die Verwendung von Quecksilber schwierig finden. Das passiert, weil sie nicht abwarten können. Experten warten etwa 2 bis 5 Minuten, weil sich das Quecksilber dann an alle Partikel haften kann.
Das Problem? Quecksilber ist ein Nervengift, das danach ungefiltert in die Natur gelangt. So verunreinigen die über 5000 illegalen Minen die Gewässer des Amazonasgebietes. Außerdem haben GoldschöpferInnen auch ein unsichtbares Gepäck dabei. Krankheiten. Malaria, Corona, Quecksilber, all das belastet lokale Gesundheitssysteme. Hinzu kommt die Abholzung der Wälder durch den Garimpo. Internationale Organisationen warnen zudem davor, dass einige der über 20.000 Garimpeiros auf dem Territorium einer bislang unkontaktierten Yanomami-Gruppe agieren. Jederzeit könnte es zu Angriffen beiderseits kommen.
Die Fahrlässigkeit der Regierung kostet Männern, Frauen und Kindern das Leben,
sagt Junior Hekuradi Yanomami, eine der Führungspersonen der betroffenen Gruppe. Damit bezieht er sich vor allem auf die Regierung Jair Bolsonaros. Dessen Regime ist wesentlich für den Goldrausch mitverantwortlich. Als Garimpeiros 2019 die Legalisierung ihrer Branche forderten, reagierte Bolsonaro damit, ihnen militärische Hilfe zur Seite stellen zu wollen.
Die ganze Welt spricht darüber und viele kritisieren den Garimpo. Aber das sind feige Anschuldigungen. Der Umweltschutz ist ein vorgeschobenes Argument. Die Praktiken internationaler Konzerne werden einfach ausgeblendet. Dabei ist es doch bekannt, dass die Erzeugnisse unseres Bergbaus in viele andere Länder verkauft werden.
Satellitenaufnahmen zeigen, dass Goldaktivitäten in indigenen Territorien des Amazonas zwischen 2010 und 2020 um 495% gewachsen sind. Trotzdem befeuerte der rechtsgerichtete Präsident den Goldrausch nochmal, indem er 2020 beschloss, den Bergbausektor besonders in bislang unerschlossenen Gebieten zu stärken. Faktisch lud er damit GoldgräberInnen ein, in geschützte Gebiete einzudringen. Wie in so vielen Bereichen strebt Lula da Silva auch im Bergbau einen anderen Regierungsstil als sein Vorgänger an. Nur wenige Wochen nach seiner Wiederwahl besuchte er die Yanomami und versprach ihnen, sie menschlich zu behandeln.
Wir werden unsere Indigenen wie Menschen behandeln. Sie sind für einen Teil dessen verantwortlich, was wir heute sind. Wir werden dafür sorgen, dass sie wie Menschen erster Klasse behandelt werden, nicht wie Menschen vierter Klasse. Es ist unmenschlich, was ich hier gesehen habe.
Kurz darauf ließ er ein Verfahren gegen Jair Bolsonaro eröffnen, wegen des Genozids an den Yanomami. Es gebe sehr deutliche Hinweise darauf, dass den Yanomami Gesundheits- und Ernährungshilfe verweigert wurde. Lula könnte das umstrittene Bergbaugesetz nun überarbeiten. Ziel wäre es, Garimpeiros aus dem Territorium der Yanomami zu verbannen. Doch das reicht offenbar nicht aus.
Wenn man die dahinterstehenden Strukturen nicht auflöst, kommen sie morgen zurück. Es ist, als wolle man Eis trocknen,
klagt Larissa Rodriguez, Projektleiterin der NGO Instituto Escolias. Die GoldgräberInnen selbst bestätigen ihre Befürchtungen. Ihr Unverständnis für die Rechtslage thematisieren sie auch in ihren Videos. Warum haben wir kein Recht, auf unsere natürlichen Ressourcen zuzugreifen? Fragt eine Stimme aus dem Off. Die Rechte der Indigenen und der Umwelt sind für sie nebensächlich bis nichtig. Razzien gegen illegalen Goldbau nennt die Stimme Terror gegen einfache Leute, die sich nur ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. Rund 30% des Goldes, das in Brasilien zwischen Januar 2021 und Juni 2022 gehandelt wurde, stammen aus irregulären Quellen. Und auch flächenmäßig ist der Garimpo seit 2020 weiter verbreitet als der legale Bergbau. Eine mittlerweile abgewählte Regierung trägt für diese Entwicklung die Verantwortung. Und die viralen Videos anonymer GoldschürferInnen, die die Illegalität und die Gefahren ihres Geschäfts unterschlagen und mit ihrer Zuschauerschaft Geld verdienen.
Das war ein Beitrag von Patricia Hensel vom Radio Onda.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Montag, den 5. Juni. Podcasts und weitere Infos zur Sendung findet ihr auf unserer Website rabe.ch. Das Info ist auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachzuhören. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Katrin Hiss, Monika Hoffmann und Patricia Hensel vom Radio Onda. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Heute geht der Tag, startet gerne die Woche und bis bald.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.